Es bewegt mich heute etwas, und zwar in der Heiligen Schrift gibt es ein Wort, das an und für sich relativ oft vorkommt, das man eigentlich so ein bisschen überliest und das trotzdem eine ganz große Rolle spielt. Es geht um das Vergessen. Und zwar, die Bibel geht davon aus, dass es ein Vergessen gibt, das im Wille Gottes ist. Also Gott will ganz bewusst, dass wir Dinge vergessen. Aber gleichzeitig will auch Gott, dass wir Dinge nicht vergessen, sondern dass wir die behalten, dass die uns die ganze Zeit prägen. Ich möchte uns zuerst ein paar Dinge zeigen, bevor wir zu dem zweiten Teil gehen, wo wir dann erkennen, was Gott will, dass wir es unbedingt weglassen, dass wir es vergessen. Zuerst die Dinge, wo Gott will, dass wir sie nicht vergessen. In 5. Mose 6, Vers 12 und Folgeverse heißt es: So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Das ist auch der Grundsatz vom biblischen Befund her. Es sind in der Regel einfache Prinzipien, einfache Regeln. Die Bibel sagt ganz einfach: Wenn du Gott vergisst und zu anderen Göttern gehst, dann kommt das Gericht, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und jetzt guck her. Du musst ja nur Deutschland gucken, du musst nur die westliche Welt gucken. Man hat den Gott des Evangeliums, der Gott und Vater Jesu Christi, vergessen. Man hat das Evangelium vergessen. Man hat sich letztendlich den Dingen anderer Religionen, den Dingen von, aus meiner Sicht, teuflischen Wurzeln zugewandt. Und siehe da, was passiert: Es geht abwärts. Und es geht abwärts im freien Fall. Und das ist logisch, die Bibel sagt es: Gott wird so handeln. Sobald ein Mensch oder ein Volk sich von Gott abkehrt, ihn vergisst, zu der Gegenseite geht, dann kommt das Gericht. Das ist einfach normal. Von daher ist das, was heute sich abspielt in unserer Welt, völlig normal. Es ist traurig, aber es ist normal. 5. Mose 32, Abvers 15. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, da geht es jetzt um Wohlstand, um Wohlergehen. Da heißt es: Da wurde Jeschurun fett und schlug aus, du bist fett, dick und feisch geworden, und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel erzürnten sie ihn, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht fürchteten. Den Fels, der sich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter, und er sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. Und dann am Schluss sagt er sogar in Vers 22, dass Gott ein Feuer anzünden wird. Und dann erklärt er, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreiches hinab brennen. Wisst ihr, wir sind eine Generation, ich verstehe das. Ich gehöre selber zu dieser Zeitschiene. Wir sind eine Generation, wo es keinen Krieg mehr gab, bei uns hier. Wir haben eine Generation, wo eigentlich alles großteils normal lief, wo es eigentlich immer glatt ging. Wir sind gar nicht gewöhnt, dass Gott so heftig, wie hier beschrieben wird, eingreift in das Leben der Menschen, in das Leben auch eines Volkes. Und die Bibel sagt, es kommen Dinge auf, die man vorher nicht kannte. Wisst ihr, ich bin ein Laie. Laie heißt im Griechischen Idiotis, also ist keine sehr schöne Formulierung. Aber obwohl ich nichts verstehe von zum Beispiel Medizin, ich habe von meinen Sportverletzungen her immer wieder den Physiotherapeut gebraucht. Und am Anfang hat er dich noch geplagt, manuell hat man das genannt. Der hat dir den Daumen durch den Nacken gejagt, dass du fast oben zur Decke rausgingst. Es war zwar unangenehm, aber es war noch normal. Wenn ich heute in eine Praxis komme mit Physiotherapie, da fängt es links an, da hängen die Plakate. Therapie nach Therapie nach Therapie nach. Und dann siehst du die ganze Theorie, und wenn du das näher untersuchst, dann bist du eigentlich nicht bei der alten Sache, wo man deine Knochen zurechtrüttelt, sage ich jetzt einmal einfach, sondern plötzlich hast du Yin und Yang, du hast religiöse chinesische Medizin, die sagt, dein Mikrokosmos, das bist du, der Kleine, und der Makrokosmos, Weltall, die sind im Ungleichgewicht, jetzt müssen wir die zwei ins Gleichgewicht bringen. Ich muss sagen, Entschuldigung, das ist im Prinzip okkulte Praxis. Götzendienst, auf eine andere Art. Wisst ihr, wir sind daran gewöhnt, wir sagen, das ist doch modern, das ist doch medizinisch, es funktioniert doch. Pragmatismus. In Lourdes in der Grotte hängen Krücken von Leuten, die geheilt wurden. Wer hat die geheilt? Dämon. Finsternismächte. Das ist doch kein Argument, dass es wirkt. Wirken tut viel. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man Gott reizen kann. Aber wenn man den lebendigen Gott reizt, es ist immer nur eine Frage, bis der Topf voll ist und überläuft. Und dann kommt das, was hier beschrieben wird. Dann kommt ein Feuer Gottes, das bis ins Totenreich in der Scheol hinunterbrennt. Dann kann Gott einmal ganz heftig reagieren. Also nochmals, wenn die Bibel sagt, wer Gott vergisst, zahlt der Preis, dann ist das eine Realität. Nur, das alte Sprichwort, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich klein, das ist halt auch Realität, es wird sich dann zeigen. Hiob 8, Vers 13. Das ist der Weg all derer, die Gott vergessen, ja die Hoffnung der Ruchlosen geht zugrunde. Seine Zuversicht wird abgeschnitten und sein Vertrauen ist ein Spinngewebe. Das heißt, das, wo der Mensch drauf vertraut, es wird zerstört. Gott lässt es sich nicht gefallen, dass man ihn vergisst. Und wenn diese westliche Welt glaubt und auch die Gläubigen, die ja den gleichen Weg gehen, dass sie damit durchkommen, es ist nur eine kurze Frage, bis Gott reagiert. Von daher ist es ganz wichtig für uns Gläubige, dass wir eben genau so etwas nicht tun. Hiob 11, Vers 14 bis 16, da erklärt der Hiob jetzt das Gegenteil. Und das ist eigentlich eine unwahrscheinlich schöne Zusage von der Heiligen Schrift. Das sagt die Bibel, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es und lass in deinen Zelten nichts Böses wohnen. Das heißt einfach Buße tun, Aufräumen, Reinigung, also da sieht man, dass man sich zu Gott zurückwendet. Ja, dann darfst du ohne Scheu dein Angesicht erheben und fest auftreten, ohne Furcht. Dann wirst du deine Mühsal vergessen, wie man das Wasser vergisst, das vorübergeflossen ist. Also die Bibel sagt, wenn man sich zu Gott zurückwendet und ihn nicht vergisst und von ganzem Herzen ernst macht mit Gott, dann vergisst man nicht Gott, sondern seine Mühsal. Das ganze Elend, das unser Leben dann prägt, das geht wie verflossenes Wasser weg. Das heißt, da kommt Befreiung, da kommt eine Form von Befreiung. Das ist ein ganz zentraler Gedanke bei allen diesen Dingen. Psalm 9, 18. Man möchte zuerst die Grundsätze vom Alten Testament her sehen, bevor man zum Direkte geht für uns neutestamentliche Gläubigen. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Das ist Punkt 1. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen, die Hoffnung des Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Jetzt kommen wir zu einem Gedanke, der ist ungeheuer. Der Hochmütige, der Arrogante, der, wo so profimäßig auftritt, der Gott vergisst, der letztendlich auch die Gläubigen oder das Gläubigsein auslacht, der wird, weil er Gott vergisst, der wird jämmerlich zugrunde gehen. Gleichzeitig sagt er aber die Bibel, der aber elend ist, wenn man jetzt Konkordanz nimmt und den Elenden studiert, das ist der, der zu Gott schreit in seinem Elend, weil er sonst keine Hilfe hat, dem wird sich Gott zuwenden. Die Bibel sagt, er wird nicht für immer vergessen sein. Weißt du, da ist ein großer Unterschied. Ich möchte es mal so beschreiben. Der entscheidende Faktor ist hier Gott. Wir Menschen, unser Bewusstsein, das ist zweitrangig. Wir haben nur einen kurzen Blick und können nur kurz Dinge überhaupt überschauen. Aber der lebendige Gott, er ist der, der letztendlich hier das Entscheidende im Menschenleben auslöst. Wenn Gott einmal handelt, dann hat der Mensch nur noch staunend die Möglichkeit zuzusehen oder mit Entsetzen festzustellen, dass Gott ernst macht. Psalm 119, 83. Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch so habe ich doch deine Anweisungen nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu einem ganz kleinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie ihr Rauch empfindet. Rauch ist ekelhaft. Am Rauch verbrennt man sich in der Regel nicht, aber Rauch hat etwas, wenn er in die Augen geht und wenn dir der Rauch oder in die Atemwege geht, ist er absolut ätzend. Jetzt sagt die Bibel, wenn du Kampf hast, wenn du bist wie ein Schlauch, der im Rauch aufgehängt wird, das heißt, wenn du diese Dinge alle ertragen musst, wenn Dinge kommen, die dir nicht gefallen, und die Bibel sagt, es werden Tage kommen, die gefallen dir nicht, wenn du das alles erleben musst, dann sagt die Schrift, trotzdem, wer Gott wirklich nicht vergisst, wer Gott wirklich dienen will, ich habe deine Anweisungen nicht vergessen. Was heißt es? Das heißt, wenn es noch so hart kommt, ich lasse mich nicht gehen. Ich gebe Gott nicht Abschied, sondern ich bleibe dabei. Dennoch bleibe ich Herr bei dir, so wie es im Psalm 73 heißt. Das heißt, ich lasse mich hier nicht verjagen vom Angesicht Gottes durch Rauch, durch Erfechtung, durch Trübsal, durch Kampf. Jesaja 17,10. Einfach die Grundsätze. Und ich denke, hier haben wir jetzt etwas, das eine große Rolle spielt. Denn du hast den Gott deines Heils vergessen und nicht gedacht an den Felsen deiner Stärke. Darum pflanzt du liebliche Pflanzungen und besäst sie mit fremden Weinranken. Wisst ihr, das ist die Alternative. Wir haben früher in unserem Jugendkreis, wir hatten ja Erweckung, wir hatten wirkliche Erweckung. Und das im Rahmen von der CVAD, ist ja fast nicht heute vorstellbar. Wir hatten immer ein Schlagwort. Wir haben immer, wenn wir gesehen haben, dass ein Mensch Gott nicht ganz dienen wollte, sondern dass er so zweispurig fuhr, haben wir immer gesagt, er sucht Ersatzbefriedigung. Und das sagt hier die Bibel. Sie sagt hier relativ einfach, man pflanzt andere Dinge. Man pflanzt Dinge, die sind lieblich, die sind vielleicht schön, die man hat Spaß, die befriedigen jemand, aber in Wirklichkeit, sagt die Bibel, sind es fremde Weinranken. Es sind fremde Dinge, geistlich fremde Dinge, die mich unter Finsterniseinfluss bringen, die mich unter das Gericht Gottes bringen. Von daher spielt es eine ungeheure Rolle, wie ich geistlich vor Gott stehe. Man ist ja fromm, man ist recht, man ist letztendlich so, wie man sich selber vorstellt, aber letztlich ist er der, der entscheidet. Wisst ihr, von daher ist das ein Thema, da geht es mir kalt der Rücken runter. Wenn ich sehe, was Gott sagt, wenn du auch selbst Dinge tust, die für dich gut sind, wo du sagst, das ist lieblich, ich brauche das, das ist angenehm, wo Gott sagt, wenn du unter diese Schiene gehst, dass du fremde Weinranken pflanzt, dass du fremde Dinge holst, dass du zur anderen Seite gehst, dann bricht das Gericht über dich herein. Und ich denke, mir ist sich das manchmal nicht sehr bewusst. Jeremia 3, Vers 20. Aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen. Es ist das flehentliche Weinung der Kinder Israel, weil sie ihren Weg verkehrt und dem Herrn, ihrem Gott, vergessen haben. Sie haben den Herrn, ihren Gott, vergessen. Und die Bibel setzt es mit Ehebruch gleich. Muss man sich vorstellen. Und Ehebruch ist immer noch mit die schlimmste Sünde, die ein Mensch im Normalbereich begeht, weil die Bibel sagt, ist die einzige Sünde, wo er gegen seinen eigenen Körper sündigt. Muss ich das vorstellen? Die Bibel geht hier davor aus und sagt, du wirst dann einen Weg der Untreue gehen, du wirst gegen dich selber sündigen, du machst dein Leben und das Leben deiner Familie im Zweifel kaputt. Nicht gleich, nicht am Anfang. Das braucht manchmal Zeit, bis es sichtbar wird. Aber es spielt eine ungeheure Rolle, wie stehe ich zum lebendigen Gott? Habe ich ihn vergessen? Habe ich ihn laufen lassen? Herr Gott, gibt ja kein Gericht. Einmal sagt die Bibel, weil Gott das Gericht nicht sofort auslöst, glaubtest du, sagt Gott zum Menschen, ich sei wie du. Das ist ein tödlicher Gedanke. Dass man glaubt, dass wir wie Gott sind. Oder dass Gott wie wir reagiert. Und das sind die Bibelstelle, die liest man nicht. Wisst ihr, wenn ihr die Lehrbücher und das alles liest, da hat jede Richtung ihre Lieblingsthemen und die mit denen seift sie dich ein. Aber die Bibel ganz sachlich, ganz nüchtern, von Mose bis zur Offenbarung, immer wieder durchliest, dann kommst du auf diese Dinge. Da musst du sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und die Bibel ist hier, sagen wir mal, relativ einfach. Und in Jeremia 13, Abvers 25 sagt sie, das wird dein Los sein, dein Teil, das ich dir zumesse, spricht der Herr, weil du mich vergessen und auf Lügen vertraut hast. Darum will ich auch deine Säume über dein Angesicht hochziehen, damit man deine Schande sieht. Deine Ehebrüche, dein Wirren, deine schändliche Hurerei auf den Hügeln im Feld habe ich deine Gräuel gesehen. Weh dir, Jerusalem. Willst du denn nicht rein werden? Wie lange geht es noch? Und wer wissen will, wie das geht, lese 2. Könige 24, wo dann das Gericht endgültig über Jerusalem hereinbricht. Und Gott hat immer wieder die 7000, die Knie nicht gebeugt haben vor Baal, vom Teufel. Er hat den Daniel in der Hauptstadt in Babylon und er hat den Hesekiel, der unter den zurückgeblieben am Fluss Kebar war. Das heißt, er hat immer seine Leute. Aber hier siehst du etwas. Gott sagt ganz klar, wenn jemand auf diese Schiene geht, zahlt er. Und Gott vergisst nicht zu bezahlen. Er lässt die Leute wirklich dann den Preis bezahlen. Hebräer 12, 4 bis 6. Und die Bibel geht jetzt ganz einfach hin und sagt, weil das so ist, du Gläubiger, dann vergiss nicht deines Gottes. Und zum Zweiten sagt sie hier, ihr habt noch nicht, Hebräer 12, Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtige er, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ist er? Ich bin doch kein Narr. Mir ist doch das auch klar. Wenn die Züchtigung Gottes kommt, wenn die Erziehung kommt, wem gefällt das? Die Bibel sagt ganz klar, es ist unangenehm. Es tritt einem nahe. Da kommen vielleicht Dinge, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich will was ganz anderes. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn man weiterliest, das ist das Zeichen, dass du echt bist. Das ist das Zeichen, dass du ein Gotteskind bist. Wenn Gott dich erzieht, und er sagt, du darfst nur eines nicht tun. So wenig wie du Gott vergisst, darfst du dieses Trostwort vergessen. Wisst ihr, ich hätte früher, hätte ich gesagt, dieses Drohwort, nicht Trostwort. Aber er sagt, dass Gott dich erzieht, dass er dich schlägt, dass es dir sogar nahe geht. Das ist Trost. Weil es nämlich der Beweis ist, dass du echt bist. Und er sagt, du darfst dieses Trostwort, dass es die Gnade und die Liebe Gottes ist, die dich erzieht, ja, nicht vergessen. Er sagt, das vergisst man auch gern. Man vergisst Gott und man vergisst diesen Trost der Heiligen Schrift, wo die Bibel sagt, sogar die Erziehung Gottes ist eine große Gnade. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, wo die Schlacht gewonnen oder verloren wird. 2. Petrus 1, 9. Da wird zuerst erklärt, ich sage immer, das ist das Hochhaus Gottes, wie die Kraft Gottes über Gottesfurcht, über die Verheißung Gottes, zur Tugend geht, zur Selbstbeherrschung, zu Ausharren, zum wirklich stabilen Untenbleiben, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe, wie das alles von Gott her gegeben wird. Und jetzt sagt hier der Schreiber vom Hebräerbrief was ganz Einfaches. Er sagt hier, praktisch, und da kommen wir jetzt zum, Entschuldigung, Schreiber vom 2. Petrusbrief, der Petrus, und er sagt hier dann etwas, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Es gibt die eine Möglichkeit, da man immer bloß sündermäßig jammert und immer bloß seine Schwäche darstellt. Es gibt aber auch die zweite Möglichkeit, dass man vergisst, wo man herkommt und vergisst diese große Gnade, dass der Herr einem die Sünder vergibt und dass er sie einem reichlichst vergeben hat. Und darum sagt auch der Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Wenn wir mal beginnen, das gering zu achten, dass Gott meine Sünder vergeben hat, dass Gott mit mir wirklich gnädig umging, wenn man das einmal vergisst, dann ist nur noch eine kurze Frage, dass man Gott wirklich auf die Seite stellt. Ja, und dann hast du diese unvorstellbaren Vorgänge, man sagt ja immer, aber kann nichts passieren, aber dann hast du diese Vorgänge, die sind brutal, wenn du sie live miterlebst, wie Menschen, die blühend Gott gedient haben, plötzlich ein Sommerpunkt, die Weiche falsch stellen und dann siehst du, wie sie untergehen. Ich habe nicht nur einen untergehen sehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, Ich habe keine Lust, selber unterzugehen. Sondern da bin ich sehr egoistisch. Ich will überleben geistlich. Ich will einen klaren Weg gehen. Aber der hat einen Preis. Und ich habe blühende Leute gesehen, die untergingen. Hinterher zu kommen und zu sagen, die waren nie gläubig, da muss ich lachen. Ich muss sagen, Entschuldigung, das ist ein bisschen billig. Du musst manchmal sagen, was spielt hier im Schädel ab? Ich möchte am liebsten aufklappen und gucken, was ist da passiert. Man kann es manchmal nicht erklären. Jakobus 1,23. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas. Dieses ganze fromme Geschwätz hat manchmal keinen Wert, wenn es nicht zur Realität wird. Das heißt, es muss umgesetzt werden. Wissen wir, es gibt Menschen, denen gefällt das Fromme. Ich nicht mal gesagt, dass die bekehrt sind. So ein bisschen fromm sei ich doch auch schön. Aber die Bibel sagt glasklar, es muss durch das Tun, durch die Werke sanktioniert werden. Es muss bewiesen werden, dass es so ist, dass Gott wirklich hier Echtes gegeben hat. Und er sagt, wenn das nicht der Fall ist, dann hörst du eine Botschaft, die dir zu Herzen geht, aber du beginnst nicht, sie zu tun. Und dann gehst du wieder in den Alltag und dann kommt die Fleischeslust, dann kommt die Augenlust, dann kommt der Hochmut oder die Hochfahrt dieses Lebens. Und nach kurzer Zeit hast du es vergessen. Und dann bist du wieder in dem alten Getriebe drin. Und es ist wie wenn du in den Spiegel guckst, gehst weg und du hast es vergessen. So vergisst man. Damit sagt doch die Bibel, durch geistliches Aufnehmen und Tun wird das Vergessen verhindert. Aber man muss es tun. Ich habe zum Beispiel ein ganz, ganz großes Kriterium. Es mag jetzt auch manchmal dran liegen, wie du körperlich, ich bin gerade ein bisschen wackelig körperlich, wenn du körperlich nicht so gut beieinander bist, dann kann es auch mal sein, dass es auch vorkommt. Aber in der Regel, wenn ich in der Botschaft drin sitze und höre die Botschaft und abends um 18 Uhr denke ich drüber nach, was wurde heute gepredigt und ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Problem. Wisst ihr, alles, was biblisch, echt und biblisch mit Substanz kommt, das vergesse ich nicht. Wenn ich dann nur beginne, das, was wirklich gesessen ist, zu tun, dann wird es zementiert in meinem Geist und dann kann ich Gott wirklich von ganzem Herzen dienen. Also hier warnt die Bibel massiv, das Ja nicht zu vergessen, auch nicht die Vergebung der Sünde zu vergessen. Auch nicht zu vergessen, was Gott mir Gutes getan hat. Aber in Philipper 3,13 sagt der Paulus dann genau das Gegenteil. Er sagt hier etwas und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt bringt der Paulus plötzlich einen anderen Gedanke. Er sagt, es gibt geistlich Dinge, die darfst du unter keinen Umständen vergessen. Er sagt, es gibt aber wiederum Dinge, die musst du vergessen. Wisst ihr, und wie fatal ist es, wenn ich die Dinge, wo Gott will, dass ich sie behalte, wenn ich die vergesse, und die Dinge, wo Gott will, dass ich sie loslasse und wegwerfe, wenn ich die dauernd behalte und mich drum drehe. Dann wunderst du dich, dass Leute kaputt gehen. Das hängt mit dem zusammen. Wenn wir uns das aber nachher, Philipper 3, gucken wir uns nachher nochmal etwas näher an. Ich möchte uns zuerst Hesekiel mitten in der Gefangenschaft, 1, Vers 10, hier und Vers 11, eine Bibelstelle bzw. Passage nochmals vorlesen. Das ist eine der größten Offenbarungen Jesu Christi. Hier wird der Herr Jesus geoffenbart, wie er sich in den Evangelien offenbart, als der Vierfache. Vier ist in der Bibel die Vollzahl, die allumfassende Zahl. Darum gibt es vier Winde, darum gibt es vier Evangelien. Und hier wird der Herr Jesus dargestellt, und zwar durch Engelwesen. Das heißt hier, ihre Gesichter waren so gestaltet. Vorne das Gesicht eines Menschen. Auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatte alle vier das Gesicht eines Adlers. Hier hast du zum Beispiel die erste direkte Offenbarung, dass Gott sein Sohn, der vor den Ewigkeiten bei ihm war, Mensch werden lässt. Hier hast du die Menschwerdung Jesu. Schon mal Punkt 1. Entspricht dem Lukas-Evangelium. Dort wird er dargestellt als Mensch. Das Zweite, was du dann hast, du hast dann das Gesicht des Löwen. Der Jesus ist laut Offenbarung 5 der Löwe von Juda. Das ist der König Israels, entspricht dem Matthäus-Evangelium. Dort wird er als der König Israels dargestellt. Drum hat er einen Herold, drum hat er eine Regierungserklärung, die Bergpredigt, drum hast du hier diese Wahrheit. Dann hast du das Gesicht eines Stieres. Er ist das Opfer für die Sünden. Das wird im Markus-Evangelium dargestellt, wo fast kaum Lehre kommt, sondern das Opfer im absoluten Mittelpunkt steht. Und hinter das Gesicht eines Adlers, das Verdeckte, der Adler, der Himmlische, der in den Lüften ist, im Johannes-Evangelium, das man nicht auf den ersten Blick sieht, der Sohn Gottes, geoffenbart im Fleisch, herrscht die Gottheit Jesu Christi. Dass der Jesus die Offenbarung des lebendigen Gottes ist, Gott geoffenbart im Fleisch, der hier vor dir steht. Jetzt erklärt er hier etwas. In dem Moment, wie er diese gewaltige Offenbarung zeigt, sagt er von diesen Tieren, also was Gott will, Vers 12, jedes ging gerade vor sich hin, wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Der Heilige Geist treibt den Gläubiger vorwärts dorthin, wo er will. Und die Bibel sagt, sie geht vor sich dahin, sie dreht sich nicht um. Wisst ihr, das ist von letzter Bedeutung, dass wir uns nicht umdrehen zu Dingen, die wir vergessen sollten, sondern dass wir vorwärts gehen in den Dingen, die Gott will, dass wir sie behalten. Und dass wir vor uns dahin gehen, zielgerichtet, dann passiert da etwas. Wenn wir jetzt in den Philipperbrief reingehen, dann treffen wir auf diese Dinge eigentlich alle. Philipper 1, 6 sagt, wenn ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das heißt, Gott ist zielgerichtet. Er will Vollendung dieses Werkes, das er bei uns angefangen hat. Wisst ihr, manchmal kommt der Teufel und flüstert dir als Gläubiger ein, naja, da läuft ja nichts mehr, du bist jetzt versandet, passiert mir auch. Was kann man mit dir noch anfangen? Best ist, du kümmerst dich um deine Hobbys. Merkt ihr was? Du pflanzt fremde Reben an. Du vergisst deines Gottes. So kommt der Teufel und flüstert. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, Gott will vollenden. Wen? Mich und dich. Ich habe ganz selten Predigten gehört, wo gepredigt wird, dass Gott vollenden will und wie er das tut. Aber ich glaube, das ist zentral. Ab Vers 9. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Da steht im Griechischen Vollerkenntnis. Und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wisst ihr, das Problem ist ein riesengroßes. Ich und du, wir sind normale Menschen. Wir haben normale Sinnesorgane und auf uns strömt ungeheuer viel ein. Und auf uns strömen Dinge ein, zum Beispiel wenn du allein vor Gott stehst und Bibel liest, dann strömen Dinge geistlicher Natur auf dich ein. In der Versammlung strömen Dinge auf dich ein. Wenn du aber im Beruf bist oder in der Schule oder im Alltag oder in der Familie, dann strömen Dinge auf dich ein, die letztendlich aus anderen Quellen kommen. Das heißt, wir werden dauernd überflutet von Reizen, die die Sinne betreffen. Auge, Ohr, da ist dauernd was los. Jetzt sagt die Bibel, es ist von letzter Bedeutung, dass man hier vollendet wird, dass man einen klaren Weg geht, dass man erkennt und prüfen lernt, worauf es ankommt. Da werden Dinge kommen, da wird der Teufel dir ganz gezielt Dinge zeigen, von denen Gott befohlen hat, dass du sie vergessen sollst. Wenn du jetzt nicht merkst, dass es jetzt drauf ankommt, das wirklich zu vergessen, dann gehst du dem Teufel in der Falle. Dann macht er aus dir einen Kreisel. Kennt ihr einen Kreisel? Als ich ein Kind war, hat man noch einen Kreisel. Dann hast du mit der Schnur geschwind gespannt und dann hat sich das Ding unendlich um sich selber gedreht. Dann wirst du als Gläubiger vom Teufel mit der Schnur so angepfeffert, dass du dich die ganze Zeit um dich selber, um diese Probleme drehst. Darum ist so wichtig, zu prüfen, auf was kommt es an. Das, was man vergessen soll, wirklich zu vergessen. Das, was man aber nicht vergessen soll, das zu behalten. Die Bibel redet hier von Vollerkenntnis, sie redet hier von Empfindungsvermögen, von Neudeutsch würde man sagen Feeling, dass du begreifst, auch rein mit einer geistlichen Sensibilität, auf was es ankommt. Ich weiß einen Fall in der Reformation, wo die Reformatoren in Genf letztendlich das zugelassen haben, dass ein Mann bestialisch umgebracht wurde. Dann hat mir jemand Seelsorger geschickt. Wisst ihr, da ging es darum, dass der Mensch mit Frieden mit Gott in den Himmel kommt. Das wäre geistliche Sensibilität gewesen. Stattdessen hat der Mann, bis sie ihn verbrannt haben, die ganze Zeit bloß auf ihn eingeredet, er soll der Lehre der Reformatoren zustimmen. Das ist ein typischer Fall für geistliche Unsensibilität. Das ist ein typischer Fall für nicht begreifen, um was es geht. Man muss einfach sehen, das geistliche Leben ist etwas Sensibles. Ist nichts Primitives. Und darum brauchen wir von Gott Hilfe, auch Weisheit, dass man erkennt, um was geht es eigentlich. Philipper 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Philipper 2, 20. Denn ich habe sonst niemand mit so gleicher Gesinnung, da steht wörtlich deckungsgleicher Seelenhaltung, der so reichlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Das ist jetzt die Frage. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Was ist mir wichtig? Um was geht es letztendlich? Da geht die Bibel sogar hin und sagt, es gibt sogar etwas, das ist hervorragend. Philipper 2, 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Dann sagt die Bibel, dann hat ihn Gott erhört. Und jetzt sagt die Bibel etwas, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Sie sagt, du sollst so gesinnt sein. Wisst ihr, heute wird gepredigt, schöner Chor, schöne Bücher, schöne Predigt, alles schön, dass du dich wohlfühlst, dass du erbaut wirst, dass du rausschwebst. Die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Sie sagt Erniedrigung, runter vom hohen Ross. Sie sagt genau das Gegenteil. Ich habe es schon oft gesagt, der alte Vater Stanger hat gesagt, der Herr lasse dich wachsen, abwärts wie ein Kuhschwanz. Genau das ist gemeint. Runter vom hohen Ross, in die Demut rein, notfalls in die Erniedrigung. Das will Gott. Wir sind von Natur aus alle so brutal hochmütig, das merkst du gar nicht, weil zum Beispiel Depression ist nur umgedrehter Hochmut, ist auch nichts anderes. Wenn wir erkennen würden, wie hochmütig wir von Natur sind, dann würden wir verstehen, was für eine Gnade es von Gott ist, wenn er uns demütigt. Im Psalm 119, 67 steht, ehe ich gedemütigt war, irrte ich. Nun aber höre ich auf dein Wort. Manchmal muss Gott mich demütigen. Ich brauche einen Schlag. Ich brauche wirklich eine Niederlage. Ich brauche etwas, das mich zu Boden wirft, dass ich beginne, aufs Wort Gottes zu hören, dass ich endlich beginne, danach zu fragen, was ist wesentlich? Was willst du, dass ich vergessen soll? Was willst du, dass ich treiben soll? Nach was soll ich mich ausstrecken? Also wir tun immer so, als wäre das alles so klar und geistlich ist da alles wunderbar. Also ich habe manchmal den Eindruck, ist überhaupt nichts klar. Da kommt auch viele falsche Frömmigkeit her. Statt dass man ganz normal biblisch fragt, was ist jetzt normal? Was will Gott? Wo ist das Wesentliche? Philipper 2, 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Die Bibel sagt mit Furcht und Zittern. Wisst ihr, was mir Sorge macht? Ich treffe im Reich Gottes bei den führenden Leuten immer auf wohlwollende Vaterfiguren, die mich an die Vorstände der Bank, wo ich 41 Jahre gearbeitet habe, erinnere. Es ist doch alles gar kein Problem. Wir haben doch alles im Griff, siehe Finanzkrise. Und genauso sind die geistlich. Die führen uns geistlich in die gleiche Krise hinein. Die tun salbungsvoll, wunderbar. Es ist doch alles bestens. In Wirklichkeit sind sie schon lange dabei, fremde Reben zu pflanzen. Das Gewitter des Gerichtes Gottes ist schon lange über ihnen drauf. Und kein Mensch merkt das, weil es sind ja so liebe Vaterfiguren. Wisst ihr, es macht mich krank, wenn ich das sehe, was hier abläuft im Reich Gottes. Was für eine Katastrophe sich zusammenbraut. Und dann, wenn es wirklich kracht, dann wundert sich jeder. Habt ihr euch nie kirchengeschichtlich gewundert, warum der Großteil der führenden Gottesmänner, ich könnte euch jetzt die ganzen Namen sagen, ich habe zu Hause Dokumente, wo die führenden Leute das praktisch mit Heil Hitler unterschrieben haben. Habe ich daheim, schriftlich. Warum ist der Großteil der Evangelikaler, der Gläubiger, der Brüderbewegung, warum sind die alle im Hitler auf der Leim? Warum? Es gab ein paar, die sind nicht auf der Leim, Wilhelm Busch. Es gab Leute, die sind nicht auf der Leim, aber die Masse ist denen auf der Leim gegangen. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Man muss hier letztendlich lernen, auf was kommt es an? Was muss ich opfern? Auf eine Tradition, was muss ich opfern? Was muss ich unter allen Umständen behalten? Das ist alles wichtig, weil der Teufel täuscht mich mit allem dem, dass ich ja nicht das tue, was entscheidend ist. Philipper 3,1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Und dann warnt sie vor falscher Arbeiter, vor Hunde. Ich sage es mal vereinfacht. Die Freude im Herrn, sagt die Bibel, ist meine Stärke. Wisst ihr, wenn du einen Menschen kennst, merkst du relativ schnell, was freut er sich. Und das Zentrum vom Evangelium ist, wenn ein Mensch wirklich bekehrt ist, wenn ein Mensch wirklich gerettet ist, wenn er wirklich ein Gotteskind ist, wenn er wirklich echt ist, wenn er wirklich Gott dient und nicht dem Teufel, wenn er nicht der Welt dient, sondern wirklich Gott, wenn er nicht diese falschen Dinge tut, dann ist im Tiefsten seines Herzens eine große Freude am Herr Jesus. Dann hast du Freude an Herrn Jesus, da hast du Freude an seinem Wort, da ist irgendetwas in der tiefsten Substanz der Seele ist hier vorhanden, das Freude bringt. Und er sagt im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Er sagt immer wieder das Gleiche. Freut euch, freut euch, freut euch. Das ist normal. Wenn es nicht da ist, wird es schwierig. Er erklärt dann in 3. Philipper 3 ist eines der größten Kapitel der Bibel. Er erklärt dann ab Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Er meint hier das Judentum, den herrlichen Tempel in Jerusalem. Er meint hier die gewaltigen Gottesdienste, wo Millionen von Litern Blut geflossen sind im Laufe der Jahre. Diese Herrlichkeit, wo sogar die Erwartung war, dass die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, sich auf den Tempel setzt. Natürlich zur Zeit, als dann der neue Bund da war, schon lange nicht mehr, schon lange vorher nicht mehr, war die Herrlichkeit Gottes gewichen. Aber diese Dinge, sagt der Paulus, ist Schaden für mich. Er hat gelernt, manche Dinge einfach zu vergessen und sich andere Dinge zuzuwenden. Er sagt hier, Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Der kindlich eifältige, primitiv scheinende Glaube, der Wirklichkeit der Himmel öffnet. Er sagt, das ist das, um was er sich dreht. Das darf man nicht vergessen. In Galater 2,19 sagt er nicht ich, Christus. Also Jesus steht im Mittelpunkt. Philipper 3,9. Und in ihm erfunden werde. Das ist ein zentraler Punkt. Diese Stellung in Christus, dass man da drin lebt. Und 11 sagt er, damit ich zur aus Auferstehung aus den Toten gelange. Das ist die wirkliche Auferstehung. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wovon ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Entschuldigung, darf ich mal ganz primitiv fragen, nach was jagst du? Nach was jag ich? Wo ist unsere Energie? Wisst ihr, ich bin kein Narr. Ich bin mir vollkommen bewusst, du musst normal in dieser Welt leben. Du musst als Familie deine Kinder durchbringen, du musst dich durchbringen, du musst arbeiten, du musst normal sein in dieser Welt. Das ist normal. Aber die Frage ist, was ist mein Ein und Alles? Ist es meine Karriere? Wisst ihr, ist es mein kleines privates Leben, das ich auf den Leuchter raufhebe? Was ist es eigentlich? Paulus sagt hier, letztendlich, er jagt nach dem, was Gott will, dass er nachjagen soll. Er ergreift das, was Christus Jesus will, dass er es ergreift. Wissen Sie, wenn jetzt die Gläubige fragst, was soll ich denn ergreifen, was soll ich denn tun? Dann kriegst du halt sehr unterschiedliche Antworten. Und das kommt jetzt natürlich wieder auf das Alte raus, dass jeder andere geistliche Philosophie hat. Und parallel dazu sagt Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, kümmere dich mit deiner ganzen Kraft um das, was gerade vor dir liegt. Aber wenn das Geistliche ist, dann tu es bitte genau gleich total, wie wenn du es in deinem Beruf tun musst, dass du Erfolg hast. Man hat oft den Eindruck, im Geistlichen Sparflamme, in die anderen Dinge volle Kraft voraus. Sondern die Bibel sagt hier ganz nüchtern, ergreife es genau so. Jetzt sagt Paulus in 13, das ist jetzt der Zentralvers. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wisst ihr, wenn ich eine Momentaufnahme bei mir durchführe, wo stehe ich geistlich? Dann ist es zuerst einmal wichtig, dass ich mit den Augen Gottes sehe, wo stehe ich vor Gott. Das ist der erste Schritt. Ich muss sagen, Herr, zeige mir, wie ich bin, wie der David es geschrieben hat. Zeig mir, wo stehe ich vor dir. Und dann wird mir Gott ganz klar zeigen, so stehst du vor mir. Denn in der Regel braucht jeder Mensch, wer es nicht weiß, wie das geht, lese Jesaja 6, wo der wirkliche große Gottesmann Jesaja dem dreimal heiligen Gott begegnet und innerlich zusammenbricht. Dann beginnt Gott aufzudecken, dann beginnt Gott mein Leben in das Licht zu halten und dann siehst du plötzlich, wo du ändern musst. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Dann kommt der Punkt, wo muss ich vergessen und wo muss ich mich ausstrecken, wo muss ich jagen, wo muss ich letzte Energie aufwenden, um geistlich vorwärts zu gehen. Ich vergesse, was da hinten ist. In Micha sagt die Bibel im Schluss vom Buch, dass Gott die Sünder in das Meer der Vergessenheit versenkt hat. Wenn du Sünder hast, die noch so schlimm waren und das Blut Jesu Christi hat deine Sünde gereinigt, dann ist es versenkt in den tiefsten Tiefen des Meeres. Da gab es einmal eine gute Postkarte. Hat einer gezeigt, mitten im Meer, eine Boje. Und dort, Versenkung der Sünde, auf der Boje stand eine Fahne drauf und dann stand Fischen verboten. Das heißt, du darfst als Gläubiger nicht mehr das, was das Blut Jesu gereinigt hat und wirklich beendet hat, das darfst du nicht heraufholen und dich immer wieder drum drehen. Das musst du vergessen. Wenn du das nicht tust, dann gehst du kaputt. Sondern Gott will, dass das vergessen ist. Wisst ihr, was wir auch vergessen müssen? Vielleicht der zentralste Punkt. Im Hebräer 4, Vers 15 steht, dass der Herr Jesus ein treuer Hohepriester ist, der Mitleid hat mit meinen Schwachheiten. Ich weiß nicht, wie viel ihr Schwachheiten habt. Ich habe viele. Manchmal denkst du bestehst aus einem Bündel von Schwachheiten. Und dann freust du dich, wenn du mal zwischendurch was Starkes siehst, aber meistens kommen dann die Schwachheiten wieder und nagen an dieser Substanz. Der Jesus ist gekommen, um als Hohepriester unsere Schwachheiten zu vergeben, sie zu tragen, sie zu beenden, uns durchzuhelfen, uns durchzutragen, Gnade zu geben. Ich muss das wirklich vergessen. Ich kann mich nicht dauernd um meine Schwachheiten drehen. Ich habe körperliche Schwachheit. Die war fatal. Wer es nicht glaubt, ich zeige ihm Bildle. Ich war im Tor früher, da hat man nicht gewusst, dass ich nicht wachse. Man hat ja nicht gewusst, dass ich durch einen Unfall, dass da bestimmte Dinge nicht mehr so richtig funktionieren. Ich war ein Flieger. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Flieger ist. Es gibt zwei Arten von Torhütern. Der eine ist ein Stellungsspieler, der ist unspektakulär, der andere ist ein Flieger. Der wirft sich bis zur Selbstzerstörung durch die Luft. Der hat auch kein Problem, 2 Meter rüber in der Luft zu hängen und dann kracht er runter. Ist ihm egal, so war hier Type. Ich war ein Flieger. Ich habe relativ viel gehalten. Habe im FC Taifinger gespielt und in der Jugend. Und irgendwann hat man plötzlich etwas gemerkt. Der wächst nicht mehr. Der ist einfach nicht mehr gewachsen. Du konntest machen, was du wolltest. Der Kerl ist nicht mehr gewachsen. Ich habe doch nicht gewusst, dass meine Wirbelsäule futsch ist, dass mein Fuß futsch ist. Das habe ich alles bloß geahnt. Dass da nichts mehr kommt. Gut, von der Erbeilage hat auch was gefehlt, um 2 Meter zu werden. Also da ist ganz viel da gewesen. Aber irgendwann musstest du dich mit dem abfinden, es geht nicht mehr. Na, was machst du denn? Also ich nehme jetzt bewusst das Sportbeispiel. Dann musst du diesen Teil, den du vielleicht liebst, das habe ich immer geliebt, dann musst du das aufgeben. Du musst es vergessen, du musst es abhaken, ist vorbei, Epoche beendet und du musst was Neues machen. Ich habe es dann auch gemacht und habe nur mehr kaputt gemacht, körperlich. Also, aber das ist eine andere Seite. Aber geistlich ist genau gleich. Wenn du siehst, dass du bestimmte Dinge geistlich nicht kannst oder wenn du siehst, dass du schwach bist, dass du manche Dinge einfach nicht in den Griff kriegst, dann liefer sie dem Herr Jesus aus und hake sie ab, aber dreh dich nicht dauernd um deine Schwachheit. Du brauchst auch deine Schwachheit nicht dauernd jedem anderen erzählen. Die sehen das sowieso besser wie du. Ich habe es ja schon mal erzählt, wo der Bruder gesagt hat, seit 2 Jahren habe ich meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Ich lebe völlig in der Heiligung, völlig im Sieg. Dann haben die Brüder grinst, haben geflüstert. Aber wir haben ihn gesehen. Wisst ihr, die Gläubigen sehen deine Schwäche. Du brauchst denen nicht dauernd deine Schwäche erzählen. Die sehen das viel besser wie mir selber. Das heißt, ich muss die abhaken. Ich muss die dem Herr Jesus ausliefern und sagen, Herr, hier ist es, fort mit. Und dann sagt die Bibel, dann musst du vorwärts gehen. Zu was? Er sagt 14. Jage auf das Ziel zu. Wisst ihr, was jagen ist? Wir sind ja neudeutsch. Jager heißt Vollgas. In der Bibel heißt es von Jehu, dem Sohn Nimsis, dass der so wild mit einem Pferdegespann gefahren ist, dass sie weit, weit weg waren, hat man ihn gesehen von der Stadtmauer aus. Dann haben wir gesagt, es ist ein Jagen wie das Jagen Jehu des Sohnes Nimsis. Dann haben wir gesagt, so jagen, so vorwärts gehen, so Vollgas, das kann nur der Jehu sein. Das ist hier gemeint. Mit letzter Energie, sagt er, jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wisst ihr, ich muss meine Schwachheiten wegwerfen. Ich muss sie mal Jesus bringen. Ich muss meine Sünde brechen. Ich gehe zu ihm, lass mich reinigen durch Jesu Blut. Brich mit diesen Dingen und beginne von ganzem Herzen vorwärts zu gehen. Das will Gott. Die Dinge, die darf ich natürlich dann nicht vergessen. Sondern er hat eine ganze Kette, wo er sagt, was sollst du nicht vergessen? Vers 17. Werdet meine Nachahmer, sagt Paulus. Nehmt mich als Vorbild. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Du erwartest als Retter der Herr Jesus. Dein Leib wird verändert werden. Wisst ihr, ich sag's ehrlich, ich habe auch Probleme, dass mein Körper nicht mehr ist wie mit 20. Mein Hirn ist wie 20, aber mein Körper nicht. Mein Hirn will dauernd Dinge tun, die mein Körper nicht kann. Also so rein vom Hirn her würde ich ganz andere Dinge tun, als ich sie gerade mache. Bloß dann sagt mein Verstand, es geht nicht. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich muss das tun, was Gott mir sagt, was jetzt dran ist. Das steht im Wort Gottes. Ich muss mich um mein Bürgerrecht drehen. Ich muss mich damit drehen, egal wie mein Körper jetzt beieinander ist. Jetzt kommt der Herr Jesus und dann kriegst du einen neuen Körper. Das heißt, die Schwachheiten sind kein Thema. Also es geht letztendlich um Auferstehung. Es geht um Veränderung der Schwäche. Es begeht keiner eine Sünde, wenn er seine Schwachheit akzeptiert. Nur, es ist Sünde manchmal, wenn man sich dauernd um seine Schwachheit dreht und die dauernd zum Thema macht. Wisst ihr, es gibt Dinge, die kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Dann muss ich irgendwann akzeptieren, dass ich es nicht kann. Und es ist auch keine Schande, wenn man etwas nicht kann. Wer kann denn alles? Ich habe mal ein Erlebnis gehabt in der Schweiz, bei der Gemeinde vom Roger Wissbrot. Also meine Berufung ist Wortverkündigung. Und da haben die Kinder nicht pariert. Das sind vielleicht etliche von euch jetzt drin, die damals kleine Kinder waren. Auf jeden Fall, die haben gar nicht pariert. Das war gar nicht schön. Und dann habe ich gedacht, naja, du als Verantwortliche für Albstadt musst du für Ordnung sorgen. Dann bin ich zu deinen Kindern und wollte für Ordnung sorgen. Das war die Pleite des Jahrhunderts. Die haben mir nicht mal zugehört. Die haben mich ignoriert. Also wenn ich mich so beim Prediger ignorieren würde, würde ich sofort aufhören. Die haben einfach getan, wie ich gar nicht da wäre. Ich bin da gestanden und da kam einer der Brüder, der mit denen Kinderarbeit macht. Die haben den im Kopf gesehen und plötzlich kam Spannung. Ich bin dann da gestanden und habe denen nachgeguckt. Heute reut es mich, dass ich es nicht fotografiert habe. Die sind hinter dem drei gelaufen. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, wie beim Rattenfänger von Hameln. Das heißt, die sind im Gänsemarsch hinter dem drei gelaufen. Ich habe mir überlegt, was hat der gemacht? Ich glaube, dass meine Worte bombastischer waren. Der hat eigentlich bloß geschwind ein Signal gegeben und die sind hinter drei marschiert. Wisst ihr, da kam der Unterschied. Der kann das und ich kann es nicht. Er ist seine Berufung, aber nicht meine. Wisst ihr, wir müssen lernen, was nicht unsere Berufung ist. Finger weg, was wir nicht können. Finger weg, einfach sagen, kann ich nicht, wo ist das Problem? Und dass man dann hingeht, dass die anderen tun lässt. Und das, wo ich stark bin, wo Gott mir Berufung, wo er mir Fähigkeiten gegeben hat, dass ich da vorwärts gehe. Und dort soll ich ja nichts vergessen. Das soll ich alles, das, was geistlich ist, soll ich speichern und letztendlich mitnehmen, aber das, was ich gar nicht kann, wo ich letztendlich bloß mich ärgere, weg mit. Das muss ich vergessen. Das ist das, was der Paulus sagt, ich vergesse es. Wenn man dann den Philipper weiterguckt, dann sieht man in Vers 1 von Kapitel 4, da meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Wisst ihr, wir müssen immer lernen, wenn er jetzt sagt, steht in dieser Weise, dann muss ich die Verse davor lesen. Der sagt, so wirst du stabil. Wenn du das vergisst, was Gott will, dass du es vergessen sollst, wenn du aber das, was Gott dir vorgegeben hat in der Berufung, wenn du das treibst, von ganzem Herzen. Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ja, jetzt kommen wir so langsam zu dem, was man nachjagen soll. Mir sagt immer ein namhafter Bruder, wenn ich beten soll, bin ich manchmal so fertig, psychisch, körperlich, dass ich mich in die Gegenwart Gottes schleifen muss. Das ist dann der Kampf, wo man jagen muss. Zweite, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Wisst ihr, ich bin von Natur aus nicht sanftmütig. Bloß wenn Gott einmal beginnt, aus einem Feuerkopf einen sanftmütigen Menschen zu machen, wie das geht, ist relativ einfach. Lest die Geschichte Moses. Der Mann, der im Jähzorn Ägypter erschlägt, war am Schluss, nachdem er mit den Kindern Israel gehen musste und insgesamt 120 Jahre, 3x40, 40 Zahl der Prüfung, Jahre erleben musste, war der sanftmütigste Mann auf Erden. Gott bringt uns schon zurecht. Aber da sagt die Bibel, nach dem musst du jagen. Vers 6. Sorgt euch um nichts. Du sollst dich nicht um die Sorge kümmern, sondern du sollst dich darum kümmern, dass du dich um nichts sorgst. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir sagen immer, oh, das Problem ist doch da. Wenn du es Gott abgegeben hast, 1. Petrus 5, Vers 7 und Folgeverse, dann ist es weg. Dann sollst du dich nicht mehr drum kümmern. Du sollst dich nicht sorgen, sondern du sollst in allem durch Gebet und Flehe das Anliegen vor Gott mit Danksagung darbringen. Aber du sollst dich nicht mehr sorgen. Das ist der Unterschied. Wir machen meistens gerade das Gegenteil. Wir sorgen uns drum, wir drehen uns drum, statt dass wir es vergessen. Aber wir vergessen, dass er unsere Sorge trägt und dass er sie wegnimmt und dass er uns durchbringt. Wisst ihr, das habe ich festgestellt. Ich habe das einmal untersucht. Bei falscher Prophetie und bei diesen Dingen. Ich habe festgestellt, dass immer die zwei Dinge gerade vertauscht werden, die Gott will. Dort, wo ich fliehen soll, sagt mir der Teufel, widerstehe. Dort, wo ich widerstehen soll, sagt mir der Teufel, fliehe. Und genauso ist hier. Dort, wo ich vergessen soll, da erinnert mich der Teufel die ganze Zeit. Dort, wo ich jagen soll, da macht der Teufel, dass ich es vergesse, dass ich nicht nach der Freude im Herrn jage. Nicht, dass der Jesus mein Ein und Alles ist. Nicht mich ums Bürgerrecht drehe, dass ich ein Bürger des Himmels bin. Nicht ein Nachfolger des Paulus, dass ich die Bibel nicht lesen sage. Wie muss ich es machen? Paulus ist mein Muster. Sondern dann geht man einfach hin und macht genau das Falsche und dann wunderst du dich, dass irgendwann die totale Enttäuschung kommt. Ab Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wisst ihr, wenn ich das einmal begriffen habe, alle eure Sorgen werft auf ihn, ich drehe mich nicht mehr auf meine Sorge, ich vergesse die, kommt zu mir Jesus und erwartet, dass alles von ihm kommt. In dem kindlichen Gedanke und in der kindlichen Hingabe, du weißt, was ich brauche. Du machst keinen Fehler. Ich würde 1000 Fehler machen, wenn ich rausschreiben müsste, was ich will. Sondern sag, das, was für mich gut ist, nehme ich von ganzem Herzen, gib es mir in Überfülle, aber was nicht gut für mich ist, das verwehre mir. Wenn man sich so auf den Altar legt und sagt, ich will alles vergessen, was mich stört, alles vergessen, was mich an dich nicht erinnert, alles vergessen, was mich hier ablenken will, alles vergessen, was zu der anderen Seite gehört, aber ich will alles von ganzem Herzen festhalten und danach jagen, was du mir vorgibst. Ich sage es mal ganz vereinfacht. Was glaubt ihr, was würde passieren, wenn ich die Bibel so lese? Ich so die Bibel lese. Wenn da steht, jage danach. Und ich würde von ganzem Herzen sofort, wenn ich das lese, aufhören mit Lesen, zu meinem Jesus gehen und sage, Herr, lass es bei mir gewaltig geschehen, dass ich so jage. Wenn er sagt, fliehe, dass ich schreie zum Herrn und sage, Herr, lass mich fliehen. Wenn er sagt, vergesse es, lass die Sorge weg. Wenn ich jede Sorge sofort einpacken würde und wegwerfen würde, wie 1. Petrus 5, Vers 7. Er sagt, wenn ich wirklich alles, was Gott will, dass ich vergesse, versenke. Und alles, was er will, dass ich es treibe, mit letzter Energie tun würde. Wisst ihr, was wäre? Das ist ganz einfach. Es wäre anders wie jetzt. Das ist keine Frage. Es wäre einfach anders. Wisst ihr, wer immer sagt, es klappt nicht? Das ist der Teufel. Der will nämlich nicht, dass wir es tun. Ich lese nochmal zum Schluss Philipper 3. Einfach den Vers 13 und Vers 14. Dass wir es nochmal Revue passieren lassen. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es geht hier nicht um Lehre. Es geht hier nicht darum, irgendwas, Richtung zu verteidigen. Es geht hier nur eiskalt darum, was mache ich mit meinem kleinen Herzen Gott gegenüber. Das ist ja egal, das steht in der Lutherbibel gleich wie in der Elberfelder, gleich wie in der Schlachter. Da brauchen wir gar nicht groß überlegen. Das ist kein Übersetzungsproblem. Das ist ein Problem tun. Vergessen, wo Gott vergessen will. Und von ganzem Herzen nicht nur behalten und im Bewusstsein behalten, sondern sogar danach zu jagen, wo Gott es will. Sünde, Schwäche, Sorge muss weg. Die biblische Wahrheit, die Person Jesu. Das Bürgerrecht des Himmels, diese geistlichen Dinge, die müssen überfließen. Das ist der Wille Gottes. Ich möchte beten. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr der Gemeinde bist. Du bist auch unser Herr, du hast uns erlöst, du hast uns mit dem Vater im Himmel versöhnt. Du hast uns zu Kindern Gottes des Vaters gemacht. Aber wir sind auch dein Eigentum und du bist unser Herr. Du bist der Herrscher, du bist der König der Gemeinde. Du bist der, der den Leib steuert als Haupt und du siehst, wie oft uns der Teufel verwirrt, indem wir die Dinge, die wir vergessen sollten, einfach wie eine Walze immer wieder dreht, aber die anderen Dinge, die wir wirklich von ganzem Herzen tun sollen, wie uns die einfach aus dem Bewusstsein weggehen und wir sie vergessen. Gib uns einfach Gnade. So wie der Paulus schreibt, das wirklich zu vergessen, was du willst, dass wir es da hinten lassen sollen und uns von ganzem Herzen nach vorne auszurichten, dem nachzujagen, was du willst, auf das du mit uns zum Ziele kommst. Und du allein bist der Herzenskünder, du allein weißt, wo jeder von uns steht. Gib uns einfach Gnade, jedem Einzelnen. Dafür danke ich dir. Amen.